So kennen wir das ja in der sogenannten alten Arbeitswelt. Die Menschen sind humane Ressourcen, ja? HR. Und heute wäre es schön, wenn wir sie immer mehr als Menschen sehen und dass wir etwas für eine menschenfreundlichere Arbeitswelt tun können. Und das fände ich schön, wenn wir da immer mehr hinkommen. Also weg von diesem Bild einer Maschine, in dem so die Rädchen ineinander greifen, hin zu dem Bild eines Gartens, dem Menschen sich entfalten können mit ihren Potenzialen, mit all ihrem Menschsein auch da sein können, ganz authentisch und nicht nur eine Rolle spielen. Das wäre schön.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Gabriel zu. Ihn bewegt das Thema Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz. Es geht um die Bedürfnisse der Familie und die Erwartungen der Arbeitgeber. Wie können wir bei einer Sache ganz sein und uns die Freiheit erzeugen, schnell auf Dinge zu reagieren? Wir sprechen über Selbstverantwortung, dem Arbeiten an sich selbst, Sicherheit, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung bis hin zu den philosophischen Fragen, was möchte ich sein? Was will ich wirklich, wirklich? Wann bin ich glücklich und was ist der Sinn des Lebens? Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen heute zum Podcast Empathieschenker. Gabriel, schön, dass du da bist. Und auch an dich, wie immer am Anfang, meine Frage: Was ist das, was dich bewegt, was dir wichtig ist, mit dem du gerne einmal gehört werden möchtest?
Ja, ich freue mich total, dass ich heute hier zu Gast sein darf im Podcast. Was mich gerade bewegt, ist die Familie. Ich bin ja Familienvater von drei Töchtern. Meine Frau und ich haben also ein Familienunternehmen. Ist ja auch alles Care-Arbeit. Bei mir im Podcast geht es nämlich viel um Arbeit. Und deswegen beschäftigt mich so die Frage, wie kann man eigentlich Familie und Arbeit auch zusammendenken? Wie schafft man es auch, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Familienmitglieder einzugehen? Das ist bei Kindern natürlich sehr wechselhaft. Und dann hat man auch noch seine eigenen Wünsche. Und mich interessiert, wie man das so ausbalancieren kann. Also jetzt gar nicht Work und Life, sondern dass man das schon zusammendenkt, aber dass man auch klare Prioritäten hat. Und Familie steht für mich an erster Stelle und Arbeit muss ich drumherum gestalten lassen. Aber das bringt natürlich so seine Herausforderungen mit sich. Und genau dazu würde ich gerne mehr in die Diskussion kommen und höre auch gerne zu, wie andere das für sich lösen. Es gibt ja nicht die Patentantwort, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem ich so dran bin.
Okay, was dich gerade bewegt, ist das Thema Familie und Arbeiten ins
Zu
Gleich
vereinbaren.
zu vereinbaren, genau, ja, zu vereinbaren, in ein Gleichgewicht zu bekommen. Und dann habe ich dich so verstanden, es ist ja jetzt nicht ein Entweder-oder gegeneinander, keine Polarität, sondern es ist beides da. Familie ist dir wichtig und wie kriegst du das alles in deinem Leben integriert.
Genau, wie kriegt man es ineinander gesteckt, frage ich mich schon. Genau, es findet ja auch gleichzeitig statt. Auch durch die Veränderung der Arbeitswelt haben wir ja auch ein wirkliches Nebeneinander. Wir haben es ja in der Pandemie auch kennengelernt mit Homeoffice und Homeschooling, teilweise in einem Raum mit dem Kind auf dem Schoß in der Videokonferenz. Und ja, das bringt seine Chancen mit sich, das bringt seine Herausforderungen mit sich. Ich denke ja grundsätzlich in Chancen und bin Optimist und daher, ich glaube schon, dass es geht, aber ich glaube auch, dass wir da noch einen weiten Weg vor uns haben, bis wir das so richtig hinbekommen. Auf jeden Fall wird es nicht so laufen wie in der Vergangenheit. Wir haben irgendwie unsere 8, 9, 10 Stunden und danach kommt irgendwann die Familie, sondern das müssen wir schon ein bisschen anders denken.
Was bei mir ankommt, dass dich die Gleichzeitigkeit dessen beschäftigte.
Genau, man kann das gar nicht mehr so trennen. Und das war vielleicht früher ganz schön, weil man Arbeit auch sehr getrennt hat von dem Rest des Lebens. Das heißt, man ist irgendwo hingegangen, hat dann dort die Arbeit verrichtet, ist zurückgegangen nach Hause und dann hatte man keine Arbeit mehr. Und heute sind wir eigentlich auch über die Smartphones immer schnell dabei, gerade in der Wissensarbeit natürlich. Es ist sehr verführerisch und das ist dann aber dadurch auch manchmal schwerer zu vereinbaren.
Und wie ist es dazu gekommen, dass dir dieses Thema gerade wichtig ist? Du hast ja gesagt, du hast drei Kinder, Töchter.
was erwähnt, ne, Corona, Arbeiten und Kind auf dem Schoß, also gleichzeitig erlebt. Ja, wie kommt es, dass dich das jetzt gerade so beschäftigt und du dir darüber Gedanken machst?
Ja, mich beschäftigt das einerseits auf einer ganz individuellen Ebene. Wie bekomme ich das gut hin, sodass ich einerseits auch meiner Familie gerecht werde, also meiner Frau natürlich und den Kindern auch einzeln. Die haben auch ihre eigenen Wünsche, mit Papa was zu tun. Und andererseits habe ich natürlich aber auch meine Ziele und meine Vorstellung oder auch die Arbeit hat dann die Vorstellung an mich, dort Dinge zu regeln. Und bei mir sind das dann nochmal verschiedene Felder, was den ganzen Arbeitsbereich angeht. Aber auch dort gibt es, wie gesagt, Erwartungen. Und das ist eben eine Frage, die mich so beschäftigt, wie kriegt man das gut hin, dass man, dass nichts runterfällt. Man möchte ja nicht immer so jonglieren und dauernd fallen Bälle runter, ja. Sondern wie kann das gelingen? Wie geht man auch mit der Energie um? Ja, Energiehaushalt ist auch eine Frage, die mich interessiert. Und ich sehe es eben auch in meinem Umfeld. Ich sehe es bei vielen Freunden und Freundinnen. Ich sehe es bei ganz vielen, dass die damit auch echt ein Thema haben. Wie macht man das denn jetzt? Denn am Anfang auch der Pandemie, als viele ins Homeoffice gegangen sind, hat man sich, glaube ich, erstmal oder haben sich viele gefreut, dass man das jetzt aktuell ein bisschen besser vereinbaren kann, weil man auch Zeit spart, die man gebraucht hat, um zum Arbeitsort zu kommen. Aber jetzt merken wir eben, das bringt auch seine Challenges mit sich, weil man schnell auch überall so ein bisschen ist und nirgends so richtig.
Ah, okay, spannend. Was wäre dir denn wichtig, wenn du, ne, du hast ja aber gesagt, ne, überall ist man ein bisschen, was wäre dir denn stattdessen wichtig? Habe ich nicht
Statt
mehr.
wessen? Statt was?
Statt überall ein bisschen zu sein?
Ja, das Ziel ist schon bei einer Sache dann möglichst ganz zu sein, einen Fokus zu haben. Und das versuche ich dann so zu lösen, indem ich zum Beispiel signalisiere, Papa braucht jetzt mal seine Ruhe in seinem Zimmer. Und ich hänge jetzt kein Schild draußen dran, aber ich sage es dann zumindest. Auch wenn ich einen Podcast aufnehme, so wie heute, das wäre schon gut, wenn ich den dann mal eine Stunde in Ruhe aufnehmen könnte. Nichtsdestotrotz platzen da manchmal auch Kinder rein. Das sorgt auch mal für Belustigung. Das kann auch nett sein, aber es ist auch dem Kind nicht geholfen, wenn ich dann da versuche, so ein bisschen zu helfen und dann geht auf der anderen Seite der Podcast flöten oder die Aufgabe, die E-Mail, an der ich dran bin. Ja, ich versuche es also schon blockweise nacheinander mehr zu machen und weniger gleichzeitig, obwohl es sich nicht immer trennen lässt. Aber wir können ja Multitasking auch gar nicht so richtig, oder?
Weiß ich nicht, wenn du mich fragst, dann artet das meistens für mich in Stress aus. Und ich bin zufriedener, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, was ich aber auch immer wieder üben muss.
Ja, geht mir auch so.
Genau. Und wenn ich dir zuhöre, dann hört sich das für mich an, als wäre das darunterliegende Thema dieses unterschiedliche Bedürfnisse, würde fast schon sagen, zu organisieren und ja, ja, zu schauen, wie kriege ich unterschiedliche Bedürfnisse erfüllt.
Ja, genau, weil auch Arbeit befriedigt ja ein eigenes Bedürfnis, ne? Man macht das ja auch, weil man selbstwirksam sein möchte. Das ist ja irgendwie auch ein zutiefst menschliches Bedürfnis, etwas auf die Beine zu stellen, etwas hinzubekommen, etwas in Gang zu bringen. Und gleichzeitig gibt es dann eben auch gerade bei den Kindern, die sich ja sehr schnell entwickeln. Die Große ist bei uns gerade in der Pubertät, da passiert jeden Tag was Neues. Und darauf muss man sich ja auch einstellen oder darauf will ich mich besser gesagt einstellen. Und das braucht nicht nur Energie, sondern auch Zeit. Und das kann man jetzt nicht von 20 bis 21 Uhr in den Kalender eintragen, sondern
Das
platzt
ist
zwischendurch mal am Tag die Bombe,
genau.
wenn der Freund keine Ahnung was macht. Und ich frage mich eigentlich, wie ich das hinbekomme, die Freiheit auch zu haben, auf Dinge schnell reagieren zu können.
Okay, meinst du damit dir
Weil es sich
selber
eben nicht so planen lässt.
genau, und meinst du damit dir selber die Freiheit zu geben, wenn dann sowas ist, dich zu entscheiden, dir dafür Zeit zu nehmen?
Na, ich glaube, je selbstbestimmter man seine eigene Arbeit organisieren kann, umso eher ist man flexibel in der Gesamtgestaltung der Zeit und des Tages. Und dazu gehört dann eben auch die Familie. Und je mehr ich fremdbestimmt bin, umso weniger flexibel bin ich. Und das ist so die Überlegung dahinter eigentlich. Wie kann ich immer mehr von den Dingen, die ich tue im Leben, selbstbestimmt organisieren? Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich selbstständig sein muss, aber zumindest überlege ich mir genau, will ich diesen Job? Was bedeutet das für mich? Wie oft bin ich dann weg? Wie oft bin ich dann hier? Kann ich zwischendurch auch noch mal ein Kind wegbringen oder abholen? Das sind alles so Dinge, die damit reinspielen.
Okay, was ich höre, ist, dass es geht um Selbstbestimmung, es geht um Freiheitsgrad und auch dieses Abwägen,
Flexibilität.
Flexibilität, das Abwägen von, wo committe ich mich, weil mir das Bedürfnis erfüllt, was ich zusagen, wo ich dann Einkommen verdiene zum Beispiel und gleichzeitig aber auch, wenn ich das so offen halte, dass ich flexibel auf menschliche Bedürfnisse, Themen, die jederzeit aufpoppen können, in der Familie reagieren kann.
Und Katastrophe und Brände gelöscht werden müssen. Und
Genau.
genau, darauf möchte ich dann gerne reagieren können. Und es hat mit Kompromissen zu tun, ne? Welche Kompromisse gehe ich ein, welche gehe ich nicht ein? Das sind dann natürlich auch so Fragen. Also generell, Familie hat ja viel mit Kompromissen zu tun, so wie auch, dass die Zusammenarbeit in einem Team mit Kompromissen zu tun hat. Und dann eben auch noch die Arbeitswelt und das Private zusammenzubringen, das ist halt oft ein großer Kompromiss und hat auch mit Verständnis für beide Seiten zu tun. Und deswegen finde ich, sollten wir auch in Unternehmen viel mehr darüber reden, wie man das gut vereinbaren kann.
Ja, das ist gerade spannend für mich, weil meine Resonanz war gerade, als ich zugehört habe, so nach dem Motto, nee, Kompromisse sind das für mich nicht. Weil ich mich ja entscheiden kann für etwas, habe ich gedacht.
Ja, aber ich rechne in diese Entscheidungen ja auch die Interessen der anderen mit rein und richte mich eventuell auch nach den Interessen der anderen. Und das wäre dann ja ein Kompromiss, den ich freiwillig eingegangen bin. Also heute Morgen zum Beispiel, ich hatte irgendwie vor, eine Sache zu bearbeiten und dann kam unsere Jüngste rein, 5 Jahre alt. Wir haben heute noch den letzten Tag der Sommerferien, als wir das hier aufnehmen und dann weint die halt, die hat irgendein Problem. Und dann kann ich natürlich die Tür zumachen und sagen, ich mache das jetzt zu Ende. Da werde ich dann aber A nicht zu kommen, weil ich sie höre, wenn sie weint. Und B, bin ich auch kein Unmensch und möchte ihr erstmal helfen. Und schon verändert sich das Thema Arbeit und muss dann im Nachhinein gelöst werden. Das heißt, ich gehe dann erstmal einen Kompromiss ein und sage, ich stelle das dann mal zurück, kümmere mich darum. Bedeutet natürlich, dass ich es dann nachhole, aber das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel, ja. Aber ich finde es halt gut, wenn man sich die Freiheit auch nimmt, wenn man sie dann hat, auch auf Familie einzugehen, weil ich höre auch immer wieder von einigen, die das dann bereuen später, dass sie gesagt haben, ich habe mich zu wenig um meine Familie gekümmert und
Genau.
hätte das gerne mehr gemacht und war eigentlich nie da und war nur bei der Arbeit. Und Zeit kommt halt nicht wieder.
Und deswegen meine ich, dass aus meiner Sicht ist das gar kein Kompromiss, sondern du hast dich für deine Familie, für deine Tochter in dem Moment entschieden.
Ja, das in der Sekunde auf jeden Fall und habe die Arbeit dann weggelegt. Aber zum Beispiel im Homeoffice zu arbeiten, ist ein großer Kompromiss. Das heißt, es ist in Anführungszeichen schwerer, als wenn ich mich irgendwo ins Büro setze, wo ich die Tür zumache, wo keiner reinkommt, außer vielleicht Kollege, Kollegin. Da geht es dann auch um Arbeit. Meistens. Ne, aber zu Hause habe ich halt beides, teilweise gleichzeitig.
Ja, genau. Da bist du quasi greifbar sozusagen,
Genau.
physisch.
Und das wird oft gar nicht so mitgedacht, oder? Wenn wir über Homeoffice sprechen, dann ist es immer die Videokonferenz und ist diese Person dann auch fleißig genug? Ist die beschäftigt? Ist die motiviert? Das diskutieren wir alles, aber das können wir ja relativ einfach lösen, indem wir mal Transparenz reinbringen in die Arbeit. Das können wir ja auch über digitale Tools heute schon ganz gut tun eigentlich. Und wir könnten auch mehr über Ziele sprechen. Und dann würden wir schon sehen, wo die Leute sind. Aber mal über Vereinbarkeit zu sprechen im Homeoffice, das finde ich, kommt oft noch zu kurz. Hätte aber auch ganz viel mit Empathie zu tun, auch gerade vom Arbeitgeber her gedacht.
Ach so, ja, wenn man darüber redet, genau. Also sich in die Situation hineinzufühlen und das nicht nur so arbeitstechnisch sachlich
Den
zu
Menschen zu
betrachten.
sehen, ne? Und nicht nur
Genau.
den Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, ja.
Ja, oh ja, und das wird ja dann schwieriger, weil jeder Mensch einen individuellen Kontext dann hat, ne? Und im Office ist es ja steuerbar, weil das Office gleich ist sozusagen, ne?
Genau.
Ja. Ja. Jetzt haben wir, hast du zum Beispiel im Hintergrund die
Jetzt
Situation wieder, ne?
weint gerade ein Kind im Hintergrund. Das passt doch gerade zum Podcast. Jetzt ist aber meine
Ja.
Frau da. Jetzt
Ja,
weiß
nicht
ich,
so
dass ich
fein.
mich da nicht drum kümmern müsste.
Ja.
Genauso
Genau.
ist es hier.
Ja. Genau. Und was wäre dir denn da wichtig bei dem Thema? Also du hast ja beschrieben, dieses Spannungsfeld zwischen arbeiten wollen, für Familie da sein.
Mir wäre wichtig, dass wir da gesellschaftlich überhaupt mehr drüber reden, über Familienfreundlichkeit. Das ist für mich ein guter Begriff dafür, für diese Diskussion. Mir wäre wichtig, dass wir nicht denken oder dass wir nicht darüber reden, dass wir uns immer nur für eins entscheiden müssen, dass auch Frauen sich nicht für Kinder und gegen den Job entscheiden müssen, zum Beispiel. Ja, das ist ja auch eine Sache, die wir heute eigentlich nicht mehr so haben müssen wie vor 20, 30 Jahren. Trotzdem ist es oft noch so. Mir wäre wichtig, dass wir also nicht nur in die Diskussion kommen und das Thema mehr auf den Tisch holen. Das hat ja auch viel mit Fachkräftemangel und diesen Themen zu tun. Ne? Wenn man ein attraktiver Arbeitgeber sein will, dann wäre das schon gut, wenn man familienfreundlich ist und die Menschen begleitet in ihren unterschiedlichen Lebensphasen. Und gerade wenn die Kinder klein sind, ist das nun mal eine sehr herausfordernde Phase. Mhm. Ich glaube, wenn man da als Arbeitgeber für die Menschen da ist, dann zahlen die das auch zurück mit Loyalität. Ja. Dann ist man da auch dankbar für, das glaube ich schon. Und das wäre mir also wichtig, ne, dass wir darüber mehr sprechen und auch über diese Herausforderungen, die es da gibt. Mir wäre wichtig, dass Arbeitgeber, dass die Familienfreundlichkeit wirklich mal weiterdenken. Also was sind denn die Probleme der Mitarbeitenden? Ne? Und man kann ja Mitarbeitende mal als Kunden oder Kundinnen betrachten. Ne? Das könnte man ja mal machen. Und dann würde man sehr schnell sagen, aha, die haben Probleme, eine Wohnung zu finden. Ne? Die haben Probleme, Babysitter zu finden. Die haben keine Ahnung, was für Probleme. Und vielleicht helfen wir denen ja dabei oder bieten denen das an. Und schon haben die den Kopf freier für die Arbeit. Und dann kriegen wir Vereinbarkeit auch besser hin. Also da sind schon so ein paar Hebel, glaube ich, bis hin zu digitalen Tools und all das. Und das wäre schön, wenn wir da mehr hinkommen, dass Unternehmen familienfreundlicher sind, Vereinbarkeit oft noch mehr möglich wird und dass wir nicht nur über Tools sprechen.
Was bei mir ankommt, ist, dass dir wichtig ist, dass man Arbeiten ganzheitlicher betrachtet.
Ja.
Und dass es nicht nur ist, wir haben jetzt einen Deal, du arbeitest am Tag 8 Stunden für mich und dann bist du für mich verfügbar und erfüllst Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Alles andere drumherum interessiert mich nicht mehr.
So kennen wir das ja in der sogenannten alten Arbeitswelt. Die Menschen sind humane Ressourcen, ja. HR. Und heute wäre es schön, wenn wir sie immer mehr als Menschen sehen. Und darum geht es ja auch in meinem Podcast, dass wir etwas für eine menschenfreundlichere Arbeitswelt tun können. Und das fände ich schön, wenn wir da immer mehr hinkommen. Also weg von diesem Bild einer Maschine, in dem so die Rädchen ineinander greifen, hin zu dem Bild eines Gartens, das nicht von mir ist, das ich aber sehr schön fand, in dem Menschen sich entfalten können mit ihren Potenzialen und sich mit all ihrem Menschsein auch da sein können, ganz authentisch und nicht nur eine Rolle spielen. Ja. Das wäre schön.
Ja. Ich habe mir letztens so gedacht, eigentlich müssten HR-Abteilung HB-Abteilung heißen, nämlich Human Being, weißt du? So.
Auch gut, ja. Einige nennen sich jetzt um, ne, in People and Culture. Ja. Die reine Umbenennung ändert noch nicht so viel.
An der Haltung.
Ja. Aber ich glaube, allein die Notwendigkeit, dass wir nicht mehr genug Menschen auf dem Arbeitsmarkt haben für die Aufgaben, allein die bringt es schon mit sich, ein Umdenken. Insofern bleibe ich denn beim Optimismus. Aber ja, Familienfreundlichkeit, das war in der Vergangenheit einfach, du kannst mal Homeoffice machen, wenn das Kind krank ist. So war das bei mir früher. Als ob man dann groß zum Arbeiten kommt, wenn das Kind krank ist, aber das war es so. Oder wir zahlen dir, keine Ahnung, eine Sommerferienunterstützung, Kita-Platz, das war halt das. Ja. Aber sich wirklich mal zu interessieren für Eltern, und es sind ja auch nicht nur Eltern mit Kindern, ne? Familienfreundlichkeit würde ja auch bedeuten, ich sehe, dass jemand seine Eltern pflegt.
Genau.
Also da hatte ich auch bei mir im Podcast jemanden zu Gast, die Vera. Die war eine IT-Top-Managerin und hat dann ihre Karriere an den Nagel gehängt, um sich um ihre kranken Eltern zu kümmern. Das finde ich auch toll.
Ja.
Aber muss es eigentlich so weit kommen, ne, dass jemand dann seinen Job an den Nagel hängt? Vielleicht fragt man sich das dann mal.
Ja, und was ich höre von dir, ist einfach die Offenheit, dass man beginnt, darüber zu reden.
Ja.
Und wie kommen wir da in den offenen Dialog darüber zu sprechen, um einfach mal das vielleicht gewohnte Denken über Arbeitsleben zu reflektieren und wie wollen wir das heute gestalten?
Ja, also das geht vielleicht damit los, dass auch Familien mehr darüber reden. Also auch im Arbeitskontext und das mal zum Thema machen, weil es müssten ja die starten, die ein Problem haben. oder eine Herausforderung, ja?
Ja.
Und dass man dann nicht nur so hintenrum und hör auf, meine Firma ist auch so blöd oder mein Boss ist so doof. Mhm. Nee, dann mach's doch da mal zum Thema und biet doch mal was an. Und das würde für mich aber auch bedeuten, dass man vielleicht eine mehr Flexibilität vom Arbeitgeber erwartet, erhofft, aber andererseits dann auch flexibel ist, wenn der Job das mal benötigt, ja? Also
ja.
Das geht wahrscheinlich in beide Richtungen, ne? Es ist jetzt nicht nur so, dass wir uns jetzt irgendwie da alles aussuchen können, sondern es ist schon eine Partnerschaft, wenn man arbeitet, ne? Mit jemandem.
Ja, wenn ich dir zuhöre, dann fängt das für mich an, ja, in den Familien, die sich die Frage stellen, wie wollen wir unseren Unterhalt sicherstellen?
Und wie wollen wir den? Das ist ja erstmal der Zweck der Arbeit.
Genau. Ja, also, gibt's ja, da fängt das schon an. Und dann kann man davon weitergehen und sagen, was brauchen wir denn, um im Einklang mit unseren, was uns in der Familie wichtig ist, durch Arbeit unseren Unterhalt sicherzustellen? Und dann die andere Seite, was brauchen Unternehmen, um in der Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern halt auch gut zu fühlen? Oder worum geht's halt?
Ja, du hast eigentlich auf beiden Seiten so eine Art Bedürfnispyramide, ja.
Genau.
Die Familie muss sich erstmal fragen, wie kommt die Kohle rein?
Genau.
Damit wir das hier alles bezahlen können, es wird alles immer teurer, wir wollen irgendwie mal in Urlaub fahren und so weiter. Außerdem möchte jeder auch noch irgendwie glücklich sein und seine anderen Themen damit verbinden und dann hast du das Unternehmen auf der anderen Seite und da ist es genauso und dann muss man das halt matchen und deswegen müssen wir mehr darüber reden.
Ja, und da denke ich erstmal, das ist anspruchsvoll.
Oh ja. Ja. Und es gibt nicht die Patentlösung, ne? Und da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Herangehensweisen, auch in unterschiedlichen Kulturen. Das mag in Deutschland nochmal anders sein.
Ja.
Wir sind ja sehr privilegiert. Wir haben ja hier schon wirklich tolle Möglichkeiten.
Ja.
In anderen Ländern hast du ja längst nicht so viel Urlaub oder längst nicht so viele bezahlt Krankheitstage und so weiter und so fort. Oder Elternzeit, ne? Da geht's ja auch schon los. Also wir haben schon gute Möglichkeiten, aber da geht noch was.
Was mir jetzt gerade kommt, ist das Thema Verantwortung und Selbstverantwortung, wenn ich dir zuhöre.
Ist auch ein Riesenthema.
Würde mich
interessieren. Wir delegieren das gerne ab, ne? An die da oben, an die Politiker, an die Lehrer und Lehrerinnen, an die Chefetage. Aber wir fragen uns zu wenig, was kann ich denn dafür tun, um das zu erreichen, was ich am liebsten hätte.
Ja, oder die Verantwortung dafür
übernehmen. Was sind meine Next Steps, ja.
Genau. Wo ist meine Verantwortung für meine Bedürfnisse?
Ja, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dieses Selbstverantwortungsthema, das könnte durchaus noch stärker vermittelt werden, finde ich, auch in der Schulzeit, in der Kindheit generell. Es ist oft immer noch so, wir geben die immer ab, ja.
Ja.
Wir fragen uns gar nicht, ob wir was gründen könnten. Wir schwimmen da so in irgendeinen sicheren Hafen rein von irgendeinem Unternehmen, das möglichst groß ist, damit wir da lange bleiben können. Und dann sind wir am Ende unglücklich und fragen uns, wie das so weit kommen konnte. Aber ja, wir können ja auch jetzt mal neu auf Arbeit schauen. Und das hätte dann für mich eben viel mit diesem etwas abgenutzten Begriff New Work zu tun, mal neu auf Arbeit zu schauen. Können wir das nicht auch anders organisieren? Was wollten wir denn eigentlich machen? Wo wollen wir denn hin?
Was will ich wirklich, wirklich, ne?
Ja, ob man das jetzt immer rausfinden kann, so einfach. Wahrscheinlich findet man eher raus, was man nicht will. Aber so kommt man ja auch vorwärts.
Ja, so scheint
es. Hauptsache, man begibt sich erstmal auf den Weg.
Dass man das reflektiert.
Neugierig und mutig, ne? Das
sagt
sich immer so leicht, aber Hauptsache, man möchte irgendwie Fortschritte machen. Und das hat aber auch wiederum mit eigener Arbeit zu tun, ne? An sich selbst.
Ja.
Das hat mit Gewohnheiten zu tun, mit der Frage, wie bin ich eigentlich geprägt? Also da stößt man interessante Türen auf, ne?
Ja, letztlich sprechen wir hier gerade über Entwicklung von Menschen, ne? Also du musst ja, glaube ich, erstmal für dich hinkommen, dass du anfängst, über sowas nachzudenken.
Genau.
Und dann gibt's halt Menschen, die sagen, ich will Sicherheit. Ich unterschreibe jetzt einen Vertrag, dass ich 8 Stunden am Tag hier vorbeikomme. Dafür gibst du mir das Geld. Und dann mache ich das stumpf. Und solange das so ist, ist alles fein.
Und ich habe gelernt, das zu akzeptieren. Ich hatte sogar mal eine Zeit, wo ich das echt blöd fand, wo ich gesagt habe, wie kann man sich damit nur abfinden? Aber hey, jeder wie er möchte, ne?
Genau. Und ich meine, daraus kommen ja dann auch vielleicht solche Sachen wie, dass man dann Gewerkschaften bildet, sagen, okay, ich zahle meinen Beitrag zu einer Gewerkschaft und wenn das schlecht läuft, dann kümmert ihr euch darum, dass es wieder gerade gezogen wird.
Ja, Gerechtigkeit ist halt wichtig, genau.
Ne?
Es,
genau.
Es muss halt verschiedene Entwürfe müssen halt möglich sein, parallel. Ja. Genau wie immer dann diese Frage aufkommt, was kann man denn tun, damit die Leute mal die Extrameile gehen, ne? Das ist ja auch so eine Frage. Aber ist es nicht eigentlich okay, wenn die ihren Job machen, der vereinbart ist, für den sie das Geld bekommen? Also sie bekommen ja jetzt auch nicht einen extra Tausender.
Ja, genau. Was so, ist ne? denn, was kriege ich denn für die Extrameile?
Ja. Nee, aber also Selbstverantwortung interessiert mich sehr. Wie kommen wir dahin? Wie kann man das anregen?
Ja.
Aber ich glaube auch nicht, dass man Menschen eben dahingehend verändern kann. Ne? Man kann aber vielleicht inspirieren.
Ja, das genau, das glaube ich auch. Deswegen zum Inspirieren mache ich auch den Podcast, ja, für mehr empathisches Zuhören. Warum ist dir Selbstverantwortung so wichtig? Also, das wird ja was mit dir persönlich auch zu tun haben, oder?
Tja, warum ist mir Selbstverantwortung so wichtig? Also, da kann man wahrscheinlich in verschiedene Richtungen jetzt gehen. Ich habe mich vorhin zum Mittag getroffen mit jemandem und da sprachen wir über unsere Zivildienste. Wir kamen irgendwie drauf. Er hatte den gemacht, ich hatte den auch noch gemacht, schon eine Weile her. Und ich habe den im Altenpflegeheim gemacht und habe da alle möglichen Jobs gemacht, auch wirklich in der Pflege gewaschen, die Menschen begleitet, was vorgelesen, war in der Küche, Wäscherei, alles. Und habe sehr oft erlebt, dass Menschen gestorben sind, zu denen man eine Beziehung aufbaut im Laufe der Wochen und Monate. Und irgendwie ist es seitdem so in mir drin, dass ich die Zeit nutzen will, die ich habe, dass ich das Leben wertschätze. Das hätte ich aus keinem Buch ziehen können. Das habe ich in diesen 13 Monaten hautnah erlebt. Das hat mich sehr geprägt. Und das steckt irgendwie so in mir persönlich sehr drin, dass ich etwas aus der Zeit machen möchte. Ich möchte später mal zurückschauen, hoffentlich sehr alt, mit 100. Das wäre so mein Ziel, aber nicht auf Krampf, sondern hoffentlich gut. Immerhin wohne ich schon mal am Meer, das hilft vielleicht. Und da möchte ich mich gerne an Dinge erinnern, die ich mitbewegen konnte, die ich vielleicht auch initiieren konnte. Und ein paar Dinge gab es jetzt schon und ein paar Dinge werden noch kommen. Aber ich möchte nicht irgendwie sagen, das hätte ich jetzt gerne irgendwie, ich wäre gerne mehr für meine Familie da gewesen oder ich hätte jetzt gerne mehr, weißt du, das möchte ich gerne vermeiden. Ich werde bestimmt irgendwas bereuen, das ist ja auch okay. Ich finde es auch immer Quatsch, wenn man sagt, ich bereue gar nichts. Es ist doch total okay, wenn man was bereut, finde ich. Sind ja alle nur Menschen. Aber ich möchte die Zeit gerne nutzen und um sie zu nutzen, muss man sich halt fragen, was man mit ihr anstellen will. Und das ist eben genau das, sich ans Steuerrad zu setzen, vom Beifahrersitz, um dieses alte Bild zu bemühen. Und da bin ich aber auch erst irgendwie hingekommen, so auf meinem eigenen Weg. Ich bin eigentlich auch eher so geprägt, auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Ich komme auch aus keiner Unternehmerfamilie oder Aktivistenfamilie, sondern ganz normal, so aus der Mitte der Gesellschaft. Bei mir hat es noch ein bisschen was mit der Musik zu tun. Ich habe in meinen 20ern viel Rap und Hip-Hop gemacht und da geht es immer darum, ich muss irgendwas auf die Beine stellen, sonst kriegt das keiner mit. Ich muss was aus mir machen. Ich muss mich vermarkten. Ich muss einen Song schreiben, kreativ sein, andere überzeugen, unterhalten. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen.
Ich habe mich gerade gefragt, als ich dir zugehört habe, was möchtest du denn sein?
Was möchte ich sein? Für wen? Ist dann die nächste Frage, die ich mir stellen würde.
Das würde ich dir jetzt offen gelassen.
Oder für andere.
Ja, muss ja für dich entscheiden. Genau, für dich schon. Also, es geht ja um dich hier beim Empathie-Schenker-Rat.
Was möchte ich sein? Was möchte ich sein? Ich möchte auf jeden Fall nicht nur ein Egomane sein, der sein eigenes Ding durchzieht und seine eigenen Projekte, die ja auch oft Spaß machen, gerade wenn man sich die selber aussucht, so wie Podcasting oder was auch immer, sondern ich möchte schon jemand sein, der auch andere unterstützt. Das geht dann in der Familie auch los mit den Kids. Es geht dann bei anderen auch, bei anderen Projekten auch weiter. Ich möchte eigentlich ein guter Unterstützer sein, ein guter Supporter, jemand, der auch Anstöße gibt, inspirieren kann. Auch deswegen mache ich auch meinen Podcast. Das möchte ich eigentlich gerne sein. Ein Vernetzer auch, jemand, der Leute zusammenbringt, das macht mir auch Spaß.
Ja. Jetzt kommt bei mir die Frage, ich will gar nicht so in das Fragen gehen, aber ich folge gerade meinem Impuls, ja.
Ja.
Und wann bist du das?
Immer wieder. Also es ist jetzt keine Zukunftsvision, aber das ist sicherlich ja auch nicht der Dauerzustand. Aber das ist so ein bisschen der Kompass vielleicht. Der Kurs. Von dem man immer wieder abweicht, natürlich auch.
Ja, und auch abgetrieben wird durch Wind- und Wasserströmung und so.
Genau, dann kommt das, dann kommt mal eine Krankheit, dann kommt irgendwie, muss der Job mal gewechselt werden, keine Ahnung, ne? Das ist so, wie das Leben dann spielt. Aber ich habe halt gemerkt, wenn ich nur mein eigenes Ding durchziehe, dann davon werde ich auch nicht glücklich. Und und auch Leute, die irgendwie Millionen von Euros eingesammelt haben, dadurch sind sie nicht glücklicher geworden, sondern man wird eigentlich happy, wenn man andere unterstützt, wenn man andere enabled, ihnen hilft. Das ist am Ende des Tages etwas Gutes, auch aus meiner Erfahrung, aus verschiedenen Projekten.
Du bist happy und es fühlt sich für dich gut an, wenn du anderen unterstützt und sie supportest.
Weil ich bin dann wirksam da drin, ich spüre selber, was ich auch bewirken kann. Und ich sehe bestenfalls auch, wie es anderen hoffentlich besser geht. Deswegen machen wir unter anderem ja im Winter diese Eisbademeisters-Geschichte. Wir gehen ja hier seit der Pandemie in die Ostsee in Rostock-Warnemünde. Aus einer Schnapsidee hat sich das entwickelt. Und wir haben relativ schnell eine Spendenaktion damit verbunden und sammeln also sehr erfolgreich, das hätten wir vorher nicht gedacht, aber es funktioniert wirklich überraschend gut, Spenden für Bedürftige. Und das ging los mit Obdachlosen, mit einem Obdachlosenhilfeverein, den wir unterstützt haben. Da hatten wir innerhalb von 2,5 Monaten 10.000 Euro gesammelt und die konnten sich einen neuen Kältebus davon kaufen.
Perfekt.
Und mittlerweile haben wir da eine richtige Brand draus gemacht, so ehrenamtlich mit einem Instagram-Kanal und Merchandise. Alles geht dann da in diese Zwecke. Für die Tafel haben wir gesammelt. Und die Eisbademeisters gibt's jetzt in 6 Städten. Und die sammeln alle, gehen Eisbaden und sammeln damit Spenden. Und sowas macht halt Spaß.
Ja, cool.
Und man kann sich auch sehr, sehr ausleben. Es hat auch was mit dem eigenen Ego natürlich zu tun. So, am Ende sind wir ja auch alle Menschen. Man macht das ja auch, weil man es cool findet, ne? Aber es ist toll, wenn man das nicht nur für sich macht, sondern wenn man damit auch was bewirkt.
Weil du ja aus Rostock kommst und gerade gesagt hast, dass du die Sibylle Bahambach kennst, ne? Sie hat gesagt, als ich mit ihr mal zusammengearbeitet habe, hat sie gesagt, ab jetzt machen wir nur noch die coolen Dinge. Also, das ist ja das okay. Ist ja
schön.
Also, ich meine, was gibt's Besseres, als wenn man ein Leben hat, wo man nur noch die coolen Dinge macht, weil sie einem Spaß machen und einen glücklich machen.
Aber man braucht auch den Winter, um den Sommer zu wertschätzen, ne? Also ich denke mir manchmal so, wenn alles immer nur toll wäre, wäre es dann überhaupt noch toll, ne?
Richtig. Also,
aber du willst vielleicht darauf hinaus, also wir sollten uns halt überlegen, welche Projekte wir gehen, ne? Und uns dann nicht im Nachhinein wundern, dass das alles gar nicht so toll ist, sondern wir haben schon die Möglichkeit, uns die Bereiche und die Felder auszusuchen, in die wir so gehen, ne?
Ja, genau. Ich meine damit, ne, also worauf habe ich Bock? Nummer eins.
Ja.
Und dann gibt es Sachen, die müssen gemacht werden, damit das, worauf ich Bock habe, auch funktioniert. Und die mache ich dann auch. Genau. Und das, was wirklich Kacke ist und was aber nicht gebraucht wird, das lasse ich dann so, ne?
Für mich sind das immer so die Spielfelder, die man sich aussuchen sollte. Und auf dem Spielfeld macht man dann vielleicht auch mal einen Job, der gemacht werden muss. Genau. Also alleine unsere Eisbademeistersgeschichte, da sind ja natürlich auch administrative Geschichten dabei. Ja. Das macht natürlich nicht immer Spaß. Aber wenn du am Ende siehst, was dabei rumkommt,
ist es toll. Und dann hat auch das am Ende Spaß gemacht, weil du sagst, das hat dazu beigetragen. Und dann ist es so.
Wenn du ein gutes Warum hast, dann geht auch das was oft.
Genau, so nach dem Motto. Das führt mich nämlich zu deiner Ausgangsfrage, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie du das gerade wahrnimmst, sonst kann ich da nochmal Resonanz teilen, dass du aus meiner Perspektive schon die Antwort auf deine Ausgangsfrage gegeben hast.
Und die Ausgangsfrage war nochmal welche?
Wie kriege ich,
haben wir schon so viel besprochen.
Wie kriege ich Arbeiten und Familie unter einen Hut?
Ja, ich versuche das natürlich gar nicht so getrennt zu betrachten, sondern bin mit der Familie dann am Strand, wenn gebadet wird oder beim Podcast spricht meine Tochter das Intro ein. Ich verbinde die Dinge schon, so gut es geht.
Ja.
Aber auch das führt wiederum zu neuen Herausforderungen.
Ja.
Also, manchmal muss man es trennen, manchmal kann man es verbinden.
Genau. Und das, was du erzählst, wirkt auf mich so, ne, ist es nicht cool, wenn du merkst, du nimmst dir Zeit für die Familie und dann merkst aber, jetzt kriege ich so ein enge Gefühl, weil da ist ja noch eine Aufgabe, die ich erledigen wollte, die jetzt mit Unterhalt sichern oder Einkommen verdienen zu tun hat, ist mir aber auch wichtig, ne? Und das für mich so dieses Wahrnehmen ist so das gleichzeitig.
Und eine Gelassenheit vielleicht auch zu entwickeln, ne?
Genau.
Es ist jetzt auch okay, dass ich jetzt gerade nicht alles schaffe, sich auch ein bisschen locker zu machen manchmal.
Dann ist es halt so. Genau. Und du sprachst ja an, dann auch darüber zu reden, was ich gerade brauche, um gut hier zu sein oder um gut jetzt dahin zu gehen, um das zu machen, um dann wieder gut hier zu sein?
Ja.
Also im Grunde fängt es ja damit an, was in New Work mit Arbeitgebern und Kollegen angesprochen hast, auch schon in der Familie, also schon wieder so das Ding.
Ja, also am Ende hat New Work auch nicht nur was mit Arbeit zu tun, sondern es hat eigentlich wirklich mit dieser Selbstbestimmtheit zu tun, ne? Mit dieser Frage, wie finde ich das hier eigentlich alles und wo würde ich eigentlich idealerweise stehen wollen und gibt es einen Weg dahin zu kommen?
Genau.
Und das betrifft dann die Familie, die Arbeit, die Hobbys vielleicht.
Genau. Und was kann ich tun, um aus Selbstverantwortung dazu beizutragen, was ich gerade brauche oder wir uns wünschen?
Ja, wir verschwenden so viel Energie zu meckern, ne? Auf hohem Niveau über den und die und das. Wenn wir nur halb die Hälfte der Energie nehmen würden, um irgendwas auf den Weg zu bringen, ne?
Ja. Wenn du das so sagst, ich sage immer, wenn jemand zu viel rummeckert ist, dann sage ich, okay, also überspitzt gesagt, so, stopp. Was ist dein Beitrag dazu, dass es anders wird?
Aber die Leute, denen scheint es auch dabei gut zu gehen, wenn sie meckern, ne? Also es scheint auch irgendwie so eine Art Ventil zu sein.
Ja, da sind wir ja beim
Empathie. Man verbindet sich, ne? Man verbindet sich im Meckern. Ach, du findest das auch blöd, ne? Ach, siehste.
Ich bin nicht alleine, ja. Und genau, da komme ich jetzt.
Soziale Funktion.
Und da, genau, Ventil. Und da komme ich dann als Empathieschenker ins Spiel, dass ich sage, okay, so ist er ja auch entstanden, der Empathieschenker, weil ich das Gemeckere in LinkedIn gesehen habe, weil da lade ich ja immer die Gäste ein, dass ich mich gefragt habe, okay, womit möchten die gehört werden, dass sie meckern und welche Emotionen und Gefühle sind vielleicht dahinter und Bedürfnisse, mit denen sie nicht in Kontakt kommen, um zu sagen, was es eigentlich braucht.
Und viele fühlen sich auch einfach unverstanden, ne? Von der Politik, von dem Partner, von ne, den Ärzten. Und dann meckert man halt, weil man das.
Ja, das würde ich differenzieren. Das eine ist, deswegen braucht es das Zuhören, ne, um das zu verstehen, damit Leute, die gehört werden wollen, gehört werden möchten. Wenn nicht zugehört wird, dann werden alle nur lauter. In der Hoffnung, sie werden gehört. Und dann gibt es aber auch Leute, das habe ich auch schon erlebt, auch hier, aber nicht benutzt dann im Podcast, die wollen meckern als Geschäftsmodell. Gibt es auch.
So gewisse Zeitungen, meinst du?
Nein, nicht Zeitung, auch Menschen, die bestimmte Perspektiven, Meinungen einnehmen.
Auf LinkedIn und so, das
sehen wir öfter. Genau, und wenn du die dann fragst, und warum ist dir das wichtig, ist mir dann mal einmal aufgefallen, kommt nichts, weil dann würden sie das Geschäftsmodell offenlegen und dann funktioniert es nicht mehr.
Ja, dahinter steht natürlich genau der bekannte Effekt, dass das uns mehr triggert als gute Nachrichten, oder?
Ja, ich glaube,
deswegen machen es doch gewisse Medien, deswegen machen es gewisse Leute, weil die genau wissen, dass das triggert, das polarisiert, das bringt eine Reaktion. Wenn ich jetzt einfach nur sage, ich freue mich heute, dass die Sonne scheint. Ja. Oder wir haben die Kita gebaut, da kriegst du dann irgendwie einen kleinen Applaus. Aber wenn du sagst, das geht so nicht weiter, ne, wir müssen das stoppen oder die stoppen, dann gibt es sofort.
Genau, wenn es nicht reflektiert wird. Mittlerweile stelle ich mir die Frage, okay, warum sagt derjenige das? Und wenn das für mich nicht erkennbar ist oder mir nicht offengelegt wird, dann lasse ich sie unter sich reden. Das, also da statt zuhören, übe ich dann das gezielte Weghören, weil sie ja eine Absicht haben, mich zum Beispiel zu triggern. Ne? Und da geht es gar nicht um Verstehen.
Es geht nicht um Verstehen, genau.
Und dann ist das für mich dann nicht mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, okay, dann brauche ich dir auch nicht zuhören, wenn du nicht willst, dass ich dich verstehe.
Nur weiß man das nicht immer vorher, ne? Wenn man sich auch mit Menschen unterhält. Ist das jetzt wirklich dein Ziel, dass wir hier zu einem Verständnis kommen? Oder möchtest du dich auch einfach nur auskotzen?
Genau.
Also da bin ich oft unsicher, ne? Wenn ich mit Menschen spreche.
Das kann man klären. Und wenn das Leute sind, die das machen, aber kein Geschäftsmodell dahinter haben, dann ist meine Erfahrung, wenn man dann im Raum bleibt und zuhört, ohne darauf einzugehen, dass dann auch eine Art von Verbindung entstehen kann. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet vom Ursprünglichen.
Aber wie gut, jetzt meine Frage zurück, wie gut kann man denn überhaupt Menschen verstehen?
Meine Antwort darauf wäre die, dass ich als Zuhörer gar nicht entscheiden kann, ob ich dich verstanden habe.
Ja, eben.
Deswegen wiederhole ich auch und paraphrasiere ich und benenne Emotionen und Gefühle beim Empathieschenker. Um rückzukoppeln, habe ich das richtig verstanden, habe ich dich so verstanden. Dann kriege ich die Bestätigung in der Regel meistens in deutschen Sprachgebrauch durch ein Genau.
Also es hat mit gewaltfreier Kommunikation zu tun, oder?
Ja, da komme ich ja her, da kam auch die Idee mit Empathie schenken.
Ja.
Das ist mein
Background. Eine Frau ist ja gelernte Physiotherapeutin, hat dann aber in der Pandemie, wie viele andere, auch nochmal sich weiterentwickelt beruflich in Richtung pädagogische Fachkraft. Und da ging es natürlich auch nochmal um das Thema. Und damit habe ich mich auch nochmal beschäftigt. Also das finde ich auch gut, wenn wir das mehr in Familien bringen können.
Und der Punkt ist so, ich spreche dann eher von urteilsfreier Freiheit oder urteilsfreier Kommunikation. Weil das, was in LinkedIn abläuft, sind ja permanent Urteile.
Ja.
Und die machen den Raum, Kommunikationsraum voll und triggern.
Und wann leistest du dir ein Urteil? Über was oder wen?
Ich versuche mir gar keine Urteile zu leisten. Also ich werte nicht, sondern ich versuche andersrum. Ich bewerte nicht, sondern ich gucke, was sind meine Werte, nach denen ich handle.
Und im Arbeitskontext? Da muss man doch bewerten. Also man kann nicht bewerten, warum jemand das gemacht hat, man kann aber das Ergebnis bewerten, oder? Das
Arbeitsergebnis. Genau, objektive Fakten Objektivität kann ich vergleichen.
Ja.
Der Tisch ist rund, der Tisch ist eckig. Und dann kann ich schon nicht sagen, welcher besser ist. Dann kann ich nur sagen, wie wirkt ein runder Tisch auf mich, wirkt ein eckiger Tisch auf mich und welcher Tisch erfüllt welche Bedürfnisse für mich. Also rund erfüllt mir Gemeinschaft, eckig fühlt mir Distanz, so nach dem Motto. Ja, und dann kann ich sagen, weil mir das wichtig ist, entscheide ich mich für diesen Tisch oder diesen Tisch. Wenn ich das aber unbewusst mache, dann sage ich einfach, rund ist Mist, eckig ist besser. Und dann weiß ich aber nicht, warum.
Ja, und du arbeitest viel mit, was bei mir ankommt, ist das, koppelst das zurück und gehst damit sicher, dass man synchronisiert ist, ne? Dass man über das Gleiche redet.
Genau. Dann die vorausgesetzt, dass wir unter den Wörtern dasselbe verstehen. Selbst das ist dann nicht
hergestellt. Das ist ja eigentlich auch selten der Fall, oder? Weil jeder ja andere Dinge auch verbindet. Also allein mit dem Wort Arbeit verbinden ganz viele was ganz Negatives.
Genau.
Ich verbinde damit was Positives.
Genau. Ich würde es ja fast nur noch Leben nennen, weil wenn ich Arbeit kann halt Spaß machen in dem Sinne. Also wenn ich Dinge tue, die mir Spaß machen, dann ist es für mich nicht mehr wie Arbeit, wie kommt drauf an, wie Arbeit konnotiert ist, ne? Nach dem Motto, ist Arbeit etwas Anstrengendes?
Ja, genau. Was ist Arbeit? Ist natürlich auch die große Frage. Auf jeden Fall hat es mit am Ende des Tages auch damit zu tun, dass man ein Problem löst, denke ich, für jemanden und dadurch auch etwas zurückbekommt, was Geld sein kann. Also, wenn man keine Arbeit mehr bräuchte, das ist ja auch Teil dieser Dystopie von Friedrich Bergmann, der sich das mal ausgedacht hat mit New Work, dass wir weniger arbeiten. Das kann ja auch sein durch jetzt KI, dass uns viele Sachen abgenommen werden. Was machen wir denn dann? Ich glaube, es bleibt noch genug zu tun. Und es hat auch mit Empathie zu tun. Also mehr füreinander vielleicht da sein. Wird spannend.
Ja, da kann ich dir mal meine Antworten geben. Erstens, erste Frage zum Thema New Work und so. Ich stelle mir da immer die Frage, was würde ich machen, also was wäre meine Arbeit, wenn es mir nicht um Geld verdienen geht?
Ja.
Dann komme ich dem auf die Schliche, was ich wirklich, wirklich will.
Ja. Und wenn du dann Familie hast, ist die Frage auch schon schnell beantwortet.
Ja. Und ich habe noch nicht mal Familie. Ich sage das sogar so. Ich habe keine Familie, ich habe keine eigenen Kinder. Und gleichzeitig habe ich eine ganze Welt voller Kinder.
Ja.
Ne? Ist die Frage, ob wir
man sollte sich nicht darauf begrenzen, ne, und beschränken.
Und dann fängst du an, das größer zu denken und dann kann ich auch andere Dinge machen, um.
Und würdest du, wenn du Millionär oder Milliardär wärst, das Gleiche tun wie jetzt?
Ich bin kein Millionär und mache es trotzdem.
Milliardär auch nicht, hoffe ich.
Genau. Also ich versuche meinem Prinzip zu folgen, zu sagen, auch unabhängig von Geld mache ich das, versuche ich. Wenn
du einen Sinn damit verbindest, ne?
Genau, ich kenne das Buch schon lange von Friedrich Bergmann.
Und viele kennen sie ja auch nicht, ne?
Ich habe sehr viel über neue Arbeit, neue Kultur, für die es wissen wollen.
Show Notes.
Genau. Ja, ist immer die Frage, was will ich wirklich, wirklich? Also was ist auch mein Beitrag? Ich kann dir auch sagen, wo das herkommt. Erstens, ich habe keinen Zivildienst geleistet.
Was beim Bund?
Gleich 12 Jahre.
Ah.
Ich war Offizier bei der Bundeswehr und da habe ich mir die Frage gestellt, ey, du hast jetzt einen Job, da geht es um Leben und Tod. Wofür lohnt es sich eigentlich zu sterben? Und dann kannst du es umdrehen und sagen, wofür will ich eigentlich leben? könnte man jetzt fragen, für Arbeit, für Familie.
Was ist der Sinn des Lebens, ne? Mein eigener. Das ist am Ende die große Frage, die man sich hoffentlich mal stellt und wahrscheinlich sehr lange verdrängt, bis irgendeine Krise mal kommt, die das dann mal aufbricht. Und ich finde die Frage auch sehr wertvoll.
Ja, genau. Und ich glaube, wenn wir dann wieder bei Kindern sind, wenn ich einen Beitrag leisten möchte, dass ich Menschen einzuladen, sich die Frage früh zu stellen. Was beobachte ich stattdessen? Wir gehen in so eine Struktur rein und dann, du musst einen Job haben, du musst erfolgreich sein, bla 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 bla. Und dann folgst du Dingen, die dich unbewusst, die du glaubst, die sind richtig, aber unbewusst machen sie dich nicht glücklich, ne?
Ja, das führt uns natürlich jetzt in eine philosophische Diskussion. Was ist Glück?
Genau.
Ist man glücklich, weil man es wirklich ist oder weil es einem suggeriert wird? Ich bin jetzt im Mallorca-Urlaub, ich muss ja jetzt glücklich sein, also bin ich es. Also. Ja. Aber ja, warum soll man sich diese Fragen nicht mal stellen? Warum soll man immer nur diesen ganzen Social-Media-Kram konsumieren und an der Oberfläche bleiben?
Bin ich ganz dabei. Und da geht es ja um Innen und Außen. Also ich glaube, es geht darum, mich im Innen zu fragen, was macht mich glücklich und nicht auf das zu hören, was mir im Außen gesagt wird, was dich glücklich macht, so nach dem Motto.
Ich frage manchmal meine Gäste und Gästinnen, wie sieht ein guter Tag für dich aus? Da kommt man auch manchmal so in diese Richtung. Ja. Weil irgendwas muss man es ja festmachen, ne?
Ja.
Irgendwie praktisch machen. Also für mich ist es das meistens, wenn ich irgendwo einen Schritt weiter bin. Ja. Das kann auch ein kleiner Schritt sein. Aber wenn am Ende des Tages etwas anders ist und ich das in irgendeiner Form erreicht habe, mitbewirkt habe, dann war es ein guter Tag. Wenn es genau das Gleiche ist, ja, dann war es vielleicht ein entspannter Tag. Es kann auch mal schön sein. Und wenn es zurückgegangen ist, wenn es irgendwas wegbricht, dann war es meistens kein guter Tag.
Ja.
Aber Hauptsache Prozess, ne? Auch wenn man vielleicht dann nach links und rechts kommt, wo man gar nicht hin wollte, man kommt vorwärts.
Dass sich was bewegt.
Für mich gut, dass sich was bewegt. Zeit, dass sich was bewegt. Das war doch so ein Sommerhit, oder? Dieses Jahr.
Kann sein.
Dass sich was dreht. So war das, glaube ich. Dem Herbert Grönemeyer-Stempel.
Das war aber. Und war das? Ja, das war irgendwie. Das war doch mit
Fußball-EM und so, ja. Ja.
Genau. Ja.
Aber wie kommt man da halt gesellschaftlich hin? Das müssen wir dann in einem anderen Podcast mal klären. Aber das frage ich mich halt auch, ne?
Den Anspruch habe ich gar nicht.
Aber ich interessiere mich schon für die Frage, wo wir gesellschaftlich hinkommen, wenn ich so mit Sorge auch betrachte, wie sich auch die politische Landschaft entwickelt. Jetzt kann man das alles mit sich ausmachen, aber man kann natürlich auch schauen, gibt es irgendwie Hebel? Und ich spreche zum Beispiel viel mit Unternehmern und Unternehmerinnen und sage oft, eigentlich, weil die sind oft engagiert, die wollen was bewirken, ja? Manchmal nur für die Company, manchmal auch mehr. Ja. Dann sage ich, eigentlich theoretisch müsstet ihr in die Politik, hat aber nie einer Bock. Und ich weiß, ich verstehe es auch total. Und das ist irgendwie genau das Ding. Das könnte halt ein Hebel sein, aber es will keiner hin. Und gleichzeitig können Unternehmen auch große Gestalter positiver gesellschaftlicher Veränderungen sein. Ja. Das ist auch ein Thema, was mich interessiert. Wie kann man die noch mehr da reinbringen? Da gibt es jetzt so ein Wirtschaftsmagazin für Kinder zum Beispiel von der Brand 1 und dem Carlsen Verlag. Und der Verantwortliche vom Carlsen Verlag, der erzählte, wie er eigentlich hofft, dass wir so eine Art Corporate Citizenship gesellschaftlich etablieren können, damit die Unternehmen sich da ein bisschen mehr verantwortlich fühlen, ne? Damit man nicht nur das an die Schule abdelegiert und sagt, bitte macht mal und dann meckern wir wieder auf die Schule und das System. Nee, wir können ja alle vielleicht was tun.
Genau, das ist so wie die Third Mission an Universitäten. Mhm. Genau, also nicht nur Lehre und Forschung, sondern auch Transfer in die Gesellschaft.
Ja.
Genau. Ja, ich, also.
Jetzt darfst du es hier gerne mal abbinden. Wir haben ja viel besprochen.
Ja, genau. Ja, ich fasse mal zusammen. Wir sind ja jetzt so ein bisschen auch, du hattest ja auch, dein Wunsch war ja auch, darüber in die Diskussion zu kommen. Deswegen haben wir ja ein bisschen auch mehr miteinander diskutiert, anstatt dass ich nur empathisch
zuhöre. Das ist ja meine Folge, ne?
Genau, es ist deine Folge. Du bist mein Gast, die Folge gehören meinen Gästen. Und genau, das könnte ich auch mal am Anfang als zweite Frage stellen oder als erste. Wie möchtest du die Folge gestalten? Gut, das ist hier wieder Entwicklung. Genau. Ja, was ich von dir gehört habe am Anfang, um es jetzt mal abzubinden, wie du gebeten hast. Deine große Frage am Anfang war, wie kriegst du Familie und Arbeit im Einklang? Wie geht das gleichzeitig? Dir geht es darum, wie kann Arbeiten familienfreundlicher sein? Homeoffice ist nicht nur Homeoffice, sondern dann ist alles gleichzeitig auch an einem Ort. Von genau, darüber haben wir geredet. Dann habe ich den Impuls reingebracht, ne, Selbstverantwortung, welche Rolle spielt meine Verantwortung im Gestalten? Dann sind wir abgedriftet in so ein bisschen grundsatzphilosophische Diskussion über was macht uns glücklich, was wollen wir wirklich, wirklich, New Work oder neue Arbeit, neue Kultur von Fridtjof Bergmann. Und bis hin über, ne, wenn mir zugehört wird, will ich überhaupt verstanden werden oder habe ich eine Hidden Agenda nach dem Motto? Genau. Was würdest du denn sagen, ist denn die Quintessenz für dich aus deiner Folge, Episode heute?
Carpe diem, zwei Worte.
Ja, nutze den Tag. Genau.
Und das heißt familiär, ne? Das heißt mit den Dingen, die ich hoffentlich selbst bestimmt mache, arbeitstechnisch. Auch Kompromisse gehören dazu. Aber ich möchte gerne morgens schauen, wie möchte ich den Tag nutzen? Ich möchte gerne abends irgendwie zurückschauen und bin hoffentlich einen Schritt weitergekommen. Und deswegen Carpe diem. Das kann auch bedeuten, mal einfach zu faulenzen, ne? Dann ist der Tag auch genutzt.
Ja. Es ist ein schönes Schlusswort, ne? Carpe diem. Und ich habe gerade den Impuls, ich auch noch was zu sagen, aber ja, darf ich das noch in deine Folge? Okay. Also wenn ich sage auch mal, was für mich dann in Bezug auf dessen ein guter Tag ist, in Verbindung gehen. Wenn es mir gelingt, mit mir in Verbundenheit zu sein und mit meinen Mitmenschen und meiner Umwelt in Verbindung zu gehen, konstruktiv. Das ist für mich ein guter Tag.
Schön, wenn man weiß, was ein guter Tag für einen überhaupt ist, ne?
Ja. Jetzt kriegt er das Wort eigentlich, ich wünsche dir in diesem Sinne einen guten Tag, eine ganz andere Bedeutung.
Danke, wünsche ich dir auch weiterhin.
Bis dahin, ciao.
In diesem Sinne, mach's gut.
Das war Episode 79, Carpe Diem, die Gleichzeitigkeit von Familie und Arbeit in Einklang bringen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.